Ein Prunkstück des Bayerischen Armeemuseums im Neuen Schloss in Ingolstadt, das Zelt des Großveziers, ist in neuer Präsentation wieder zu bestaunen. Wir konnten den neuen Ausstellungsraum bereits besichtigen. Zum Kulturkanal begrüßt Sie Isabella Kreim. Für die Landesausstellung Napoleon und Bayern wurde das Bayerische Armeemuseum im Neuen Schloss 2014 vollständig ausgeräumt, mit der großen Chance, eine neue Dauerausstellung mit einer neuen Erzählung, einem neuen Selbstverständnis eines Bayerischen Armeemuseums zu zeigen. Programmatisch begann diese neue Präsentation mit dem zentralen Raum über die Formen des Krieges 1600 bis 1815. Nun ist eines der bekanntesten Schaustücke des Bayerischen Armeemuseums neu aufgebaut worden, das Zelt des Großveziers, populär bekannt als Türkenzelt. Obwohl das Bayerische Armeemuseum derzeit noch geschlossen ist, konnte ich mit Museumsdirektor Dr. Ansgar Reis dieses Turmzimmer des Neuen Schlosses besichtigen. Und Dr. Reis ist sichtlich selbst begeistert. Dieses Prachtstück, noch dazu mit neueren Quellenfunden zur Herkunft und Geschichte dieses Zelts präsentieren zu können. Denn solche Beutestücke aus der Zeit der Kriege mit dem Osmanischen Reich Ende des 17. Jahrhunderts gibt es einige. Aber bei diesem Zelt wissen wir genau, wer es bewohnt hat und an welchem Tag, in welcher Schlacht es wo erbeutet wurde. Und kurios, wie dieses Zelt des Großveziers Sari Süleyman Pascha in den letzten über 300 Jahren bei Manövern, Paraden und Festen der Bayerischen Armee zum Einsatz kam und damit schließlich auch bayerische Geschichte erzählt.
Wir haben es ja jetzt das Zelt des Großveziers genannt. Also die alte Bezeichnung im Museum ist ja immer, es ist das kleine Türkenzelt. Also so ist es eigentlich in allen Köpfen, auch in Ingolstadt, denke ich mal, hat es ja durchaus eine bestimmte Prominenz. Das Zelt war grundsätzlich seit 1973 in Ingolstadt zu sehen, ist aber vollständig erst 1987 ausgestellt worden. Und jetzt also ist es hier in einem neuen Platz und in einer neuen Inszenierung wieder aufgebaut.
Das ist natürlich Beutegut aus den Kriegen mit dem Osmanischen Reich, also Stichwort Türken vor Wien. Es gibt ja solche Zelte auch in anderen deutschen Fürstentümern, wo man aber eigentlich nie so genau weiß, wem hat das eigentlich gehört, wo kommt es eigentlich her. Was weiß man denn über die Herkunft dieses Zeltes?
Das ist tatsächlich eine Besonderheit bei unserem Zelt, dass wir über die Herkunft sehr genau Bescheid wissen. Es gibt in vielen anderen Sammlungen, manchmal sind so Zelte auch gekauft worden oder sie sind geschenkt worden oder man weiß einfach nicht mehr genau, wann sie irgendwie dorthin gekommen sind, wo sie heute sind. Dieses Zelt ist tatsächlich am 12. August 1687 am Berg Harsan im heutigen südlichen Ungarn von Truppen Max Emanuels erbeutet worden. Max Emanuel hat es dann mit der anderen Beute und mit dem Heer zurück nach Bayern, nach München gebracht. Und es gibt auch dann in München eine relativ gute und dichte Überlieferung, wo es eben aufbewahrt wurde und wo es später wieder verwendet wurde. Und diese Geschichte ist eigentlich ein Hauptfokus. Es ist für uns jetzt nicht die Siegestrophäe über einen längst vergangenen Konflikt. Uns interessiert eben die Kunstfertigkeit, die in dem Zelt steckt. Uns interessiert, wofür war es ursprünglich eigentlich da? Und uns interessiert, was hat man später damit gemacht? Wie hat man es verwendet? Wie hat man es präsentiert? Was für Geschichten hat man damit erzählt? Also diese drei Sachen beschäftigen uns hier eigentlich und da haben wir bei der neuen Beschäftigung, ich glaube, schon viel Neues herausgefunden.
Bevor wir mehr über den Bewohner dieses Zelts, den Großvezier Sari Süleyman Pascha und die Schlacht am 12. August 1687 erfahren, schauen wir uns dieses Zelt genauer an. Bereits von außen sieht man die Raffinessen. Der rote Stoff ist für Fenster durchbrochen, vor denen rote Stoffbänder eine Gitterstruktur ergeben. Man kann diese Fenster aber auch sehr einfach mit Stoffbahnen verschließen. Das zwölfeckige, also quasi runde Zelt steht nun auf einem Podest. Eine der 12 Außenwände ist geöffnet, sodass man die ganze Pracht dieses kuppelartigen Zelts bestaunen kann, die sich vor allem in Form von ornamentalen, floralen Applikationen auf den Innenwänden entfaltet. Für den ersten Moment glaubt man, in einen Palast oder eine Moschee zu blicken. Orientalische Wohnkultur des 17. Jahrhunderts aus purpurrotem Stoff für ein Kriegslager.
Die Hauptfarbe ist rot. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Die meisten osmanischen Zelte haben außen eine grünliche Leinenschicht, die wasserabweisend ist. Hier gibt es außen einen roten Wollfilz. Ungewöhnlich ist zweitens, dass es rund ist, also 12 Ecken hat. Die meisten Zelte, die es sonst gibt, haben ein oder zwei Mittelmasten und sind dann so als Pyramidenzelte abgespannt. Hier hat man also diese andere Form. Und wenn wir hier näher an die Sache herantreten, so sehen wir, dass hier diese Wände sind hier mit Knebeln festgemacht. Diese großen hier durch die Borte dekorierten Wände könnte man auch insgesamt öffnen. Es ist eine Besonderheit des Zeltes, dass man es sehr weitgehend aufmachen kann und dadurch verwandelt sich es in eine Art von kleinem Pavillon. Also das ist von der Form her nochmal was ganz Bemerkenswertes. Und im Inneren sehen wir, dass es sehr prächtig ist. Dekoriert ist. Also das ist das, worauf es natürlich jetzt eigentlich ankommt, wenn es um die Schönheit und um die Machart dieses Zeltes geht. Das Zelt ist außen ein bisschen dekoriert, aber innen ganz prächtig. Es sind verschiedenartige Blumen, Tulpen, Rosen, seitlich wohl Narzissen. Es ist letztlich eine Gartendarstellung, eine Gartenillusion. Es ist, so kann man definitiv sagen, also in dem islamischen Raum des Osmanischen Reiches ist eine Paradiesvorstellung.
Ein stilisierter Paradiesgarten als Wohn- und Schlafzelt eines militärischen Oberbefehlshabers in seinem Feldlager. Aber offenbar hat man sich in einem solchen Lager für Monate den ganzen Sommer über einquartiert und, trivial gesprochen, sogar noch einen Vorgarten, um das allerdings luxuriöse Campingzelt angelegt.
Und es gibt Überlieferungen, dass sie in dem Feldlager, in diesem zentralen Bereich, wo der Großwesir seine Zelte eben hatte, auch richtig Gärten angelegt hat. Also dass man das verschönt hat, dass man da irgendwelche sich ein schönes Stückchen Landschaft dafür gesucht hat, was man bewässern konnte und so. Also der Garten ist ein großes Thema, ist ja bis heute natürlich in den islamischen Kulturen ja ein ganz großes Thema, sowohl im Arabien, wo das als Kontrast zur Wüste ohnehin nahe liegt, als aber genauso natürlich auch in der Türkei und in Persien. Also das ist ja so eine große Vision, so eine große Glücks- und Paradiesesvision, die in der Kultur ja ganz stark ist.
In einem rundumlaufenden Pult vor dem Zelt sind übersichtlich Schautafeln und Erklärungen angebracht. Zunächst einmal zum Standort dieses Zelts im osmanischen Feldlager und dem Schauplatz dieser Schlacht zwischen dem Osmanischen Reich und dem römisch-deutschen Kaiserreich, 4 Jahre nachdem der Angriff der Osmanen auf Wien zurückgeschlagen werden konnte. Und es konnten tatsächlich zeitgenössische Darstellungen des osmanischen Feldlagers gefunden werden, in denen neben den repräsentativen Zelten des Großwesirs auch dieses kleinere, runde Zelt deutlich sichtbar dargestellt ist. Aber wo befinden wir uns überhaupt? Die Gegenoffensive der christlichen Europäer unter dem Oberbefehl von Karl von Lothringen fand in der Nähe der Stadt Mohács im Süden des heutigen Ungarn statt. Der bayerische Kurfürst Max Emanuel befehligte einen Flügel des kaiserlichen Heeres.
Hier ist die Donau, da ist Mohács, das ist die vergleichsweise große Stadt und hier ist dieser Berg Hersan, Hier fand die Schlacht statt, hier ist so ein Bach, der kommt in den Schlachtbeschreibungen immer, der Bach Karasitsch heißt er wohl. Der Schlachtverlauf ist relativ zufällig, relativ überraschend. Die Osmanen hatten nicht mit einer großen Schlacht gerechnet. Ja, es lief chaotisch und sie mussten dann ihr Lager sozusagen fluchtartig verlassen. Und das ist eben erobert worden von den Europäern. Und dieses Lager, und das ist nun bemerkenswert, hat auch zeitgenössisch schon Darstellungen gefunden. Der Luigi Marsili, der das gezeichnet und publiziert hat, der war tatsächlich auch ein Feldzugsteilnehmer. Und der zeichnet einerseits dieses ganze türkische Heerlager, wo man in der Mitte diesen besonderen Bezirk des Großveziers sieht. Der Großvezier ist ja ein unglaublich mächtiger Mann. Also der ist ja sozusagen wirklich der Ministerpräsident des Osmanischen Reiches. Also der ist sozusagen nach dem Sultan, ist das derjenige, der alle Fäden in der Hand hält. Und es war aber üblich, dass große Feldzüge auch direkt von diesem Großvezier geführt wurden. Also das ist so ein bisschen ungewöhnlich. Also der ist nicht irgendwer, sondern das ist eine ganz große und mächtige Figur. Entsprechend ist natürlich auch dieser Bezirk, den er sich da bauen lässt, auch im Feld prächtig. Also es ist eine Art, wir haben es genannt, einen mobilen Feldpalast. Da kommen auch dauernd irgendwelche Gesandten von all überall her und er macht seine ganze Bürokratie und so weiter. Es ist ein riesiger Apparat, der stattfindet. Unser Zelt ist dafür natürlich viel zu klein. Es gibt zumindest ein großes Audienzzelt, wo der Divan abgehalten wird, also der Staatsrat. Und es gibt daneben verschiedene andere Funktionszelte. Und eines davon, das er hier als rundes Zelt zeichnet, ist sozusagen das Schlafzelt für kältere Tage, wie er schreibt. Und das ist wohl genau dieses Zelt, was diese Wolloberfläche hat. Es gibt daneben ein anderes Zelt, das für luftigere Gelegenheiten gedacht ist. Also wir können es auch hier schon ganz genau lokalisieren. Also es taucht hier als kleines rundes Zelt auf, es taucht hier in der Darstellung auf. Man sieht sehr schön auch diesen Zeltbezirk, der für europäische Verhältnisse ungewöhnlich in so einer Art Spiralöffnung hier stattfindet. Also man merkt da schon, das ist eine andere Kultur. Es sind diese sogenannten Rossschweife, das sind so eine Art Herrschaftssymbole. Also der Großvezier führt 5 Rossschweife. Vor dem Bezirk gibt es eine Gerichtsstätte, die ist mit M bezeichnet. Und mit L sieht man hier einen Stapel von Kisten und das sind die Kriegskassen. Und wir haben tatsächlich so eine Kiste, die nach der Museumsüberlieferung auch aus diesem Feldzug stammt. Die wohl auch Beute ist aus diesem Feldzug. Es wird berichtet, dass neben den Zelten und vielen Geschützen eben auch der Kriegsschatz der Osmanen erbeutet worden sei.
Diese Kiste, diese bemalte Eisentruhe, die zumindest aus dem Balkanraum stammt, wurde aber nun nicht als weitere Kriegstrophäe mit oder gar im Zelt des Großveziers drapiert, sondern steht im Zugangsflur zu diesem Turmraum. Das Ergebnis dieser Schlacht vom 12. August 1687 ist, dass Ungarn fortan zum Habsburgerreich geschlagen wurde. Eine Landkarte zeigt die ungeheure Ausdehnung des Osmanischen Reichs zum Ende des 17. Jahrhunderts. Ein Weltreich, auf das sich die Nationalisten in der heutigen Türkei ja noch immer gerne berufen.
Das Erste, was ich gesagt habe, ich brauche eine Karte, wo Istanbul in der Mitte ist, um eben die Größe dieses Reiches zu zeigen, dieses Herrschaftsbereich. Das spielt ja in der Türkei heute eine ganz große Rolle. Die Erinnerung an das Osmanische Reich ist unter Erdogan sicherlich auch ein bisschen eine unselige Machtfantasie. Aber es ist natürlich eine große Zeit gewesen, also wo das eine Art Weltreich war oder jedenfalls ein Hegemonialreich. Man war besonders stolz, Haus Osman, dass sie Schutzherren von Mekka und Medina waren. Und nach Osten und Westen war eben uns, war mir wichtig, zu zeigen, dass das Osmanische Reich im Grunde immer zwischen zwei anderen Reichen oder wenn man will, Kulturen steht. Einerseits Persien, das Safavidenreich und andererseits eben die europäischen Reiche, die christlichen Reiche. Das ist Venedig, das ist natürlich das Heilige Römische Reich und das ist Polen-Litauen. Es kommt um unsere Zeit, 1680 kommt diese Expansion zum Stehen. Die christlichen Mächte rücken vor und es wird dann dieses Ungarn wird habsburgisch. Also auch dieser ganz eigene Raum Siebenbürgen. Mhm. Man spricht ja hier in dieser älteren Zeit von dem dreigeteilten Ungarn, also das osmanische Provinz Ungarn, dieses Königreich Ungarn, was ja schon zu den Habsburgern gehört, aber nicht zum Heiligen Römischen Reich, das ist ein bisschen kompliziert. Der Habsburger ist ja gleichzeitig auch König von Ungarn. Und als drittes eben dieses Siebenbürgen, was so eine ganz eigene Rolle spielt. Das ist so richtig so ein kulturelles Übergangsgebiet. Die stellen ganz viele Sachen her und liefern sowohl nach Istanbul wie nach Dresden und nach Wien. Tatsächlich entstehen viele Sachen, die bei uns so orientalisch aussehen, osmanisch aussehen, sind tatsächlich in Siebenbürgen gefertigt und wurden dann eben verkauft.
Die Vorstellung von einer harten und jahrhundertelang kriegsanfälligen Kulturgrenze zwischen christlichen Europäern und islamischen Osmanen, zwischen Okzident und Orient, erfährt selbst in der Person des Großveziers Sari Suleiman Pascha eine Relativierung. Der war nämlich ein blonder Serbe, möglicherweise sogar mit christlichen Wurzeln, wie Museumsdirektor Dr. Ansgar Reis erzählen kann.
Der Großvezier heißt Sari Suleiman Pascha. Der Beiname Sare heißt der Blonde. Man sieht daran, dass er jetzt kein typischer Türke war, sondern eben etwa jemand, der aus dem Balkan kam, also wie gesagt heute Serbien, nahe am albanischen Raum. Und das ist ganz typisch im Osmanischen Reich, dass Männer aus entlegenen Provinzen hier in höchste Staatsämter aufrücken. Es gibt im Osmanischen Reich keinen Adel. In Europa sind ja solche Posten immer reserviert für irgendwelche Hochadeligen. Das ist unterm Sultan nicht so, sondern der Sultan rekrutiert die Leute in einer sehr seltsamen Art und Weise. Die werden als Jugendliche oder noch als Kinder aus ihren Familien rausgenommen und in ein Internat am Palast in Istanbul gesteckt und dort erzogen. Und wenn die sich bewähren und halt entsprechende schulische Leistungen bringen sozusagen, die werden auch zum Islam bekehrt. Also auch bei dem Sari Suleiman Pascha ist davon auszugehen, dass der ursprünglich vielleicht Christ war, weiß man nicht. Und werden dort erzogen und können dann in dieser Bürokratie extrem hohe Karrieren machen. Und der Sari Suleiman ist so jemand, der also so eine ganz hohe Karriere macht. Der Sari Suleiman hat die Herrschaft 1685 übernommen, nach der Niederlage bei Wien. Also er hat einen schwierigen Job übernommen. Und tatsächlich hat er dann selber diese große Niederlage bei Mohacs erlitten, am Berg Harsan. Und das hat ihm das Leben gekostet. Er ist tatsächlich, es gab dann einen Aufstand im osmanischen Heer. Also da haben verschiedene, das war ja ein multinationales Heer natürlich, also was so alle möglichen Leute drin waren, die haben hier rebelliert. Er ist geflohen. Ist aber dann tatsächlich auf Befehl des Sultans hingerichtet worden. Also er ist tatsächlich umgebracht worden, Ende des Jahres 1687, weil er erfolglos war. Tatsächlich, das ist kein Einzelfall, da gibt es andere derartige Fälle auch im Osmanischen Reich. Und darin spiegelt sich so ein bisschen, dass er eben kein Adeliger ist. Also er ist persönlich letztlich unfrei. Er ist, also so steht es in der osmanistischen Literatur, letztlich von seinem persönlichen Status her ein Sklave des Palastes. Also er ist eigentlich ein unfreier Mensch, den man dann gewissermaßen auch wegwerfen kann. Also das ist eine unheimliche Brutalität auch. Andererseits ist diese Bürokratie natürlich auch sehr effizient, weil die sich natürlich Leute sucht, die leistungsfähig sind. Der Sari Suleiman war natürlich vorher ein ganz mächtiger Mensch. Er hat in Istanbul, im asiatischen Teil, in Üsküdar, hat er eine Moschee begründet und hat auch eine Schule gestiftet. Und die Moschee existiert bis heute. Also die ist, und dort ist auch sein Grab, das ist der Grabstein von Sari Suleiman Pascha. Also das existiert noch.
Genauso wie sein persönliches Schlafzelt von seiner letzten Schlacht in Südungarn, das nun über 300 Jahre später im Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt das luxuriöse Leben dieses Großveziers auch im Kriegszug ahnen lässt. Auch wenn es jetzt ohne inszenierte Staffage wie Teppiche, Ottomanen oder gar Papageien präsentiert ist.
Der hatte allen Luxus, den er sich wünschen konnte. Und da gibt es dann Gesandtschaftsberichte, wir haben so ein paar Sachen zitiert, dass er Papageien dabei hat und dass er sich Eis servieren lässt. Und also lauter so Dinge, also was jetzt sicherlich nicht so einfach zu handeln war im 17. Jahrhundert. Ja.
Kein Wunder, dass ein solches Zelt eine beliebte Kriegstrophäe für die Sieger, in diesem Fall für den bayerischen Kurfürsten Max Emanuel war.
Und weil es natürlich dieses Zelt des Großveziers ist, ist es dann für den bayerischen Kurfürsten Max Emanuel sehr prestigeträchtig gewesen, dieses Zelt sein Eigentum zu nennen. Und der Max Emanuel, der war ein Fürst, der auch selber Feldherr war. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Also viele Fürsten blieben halt zu Hause und haben die Feldherren ins Feld geschickt. Der Max Emanuel war da in dieser Zeit irgendwie jeden Sommer da in Ungarn und hat gegen die Türken gekämpft, und im Winter war man dann in München und im Frühjahr war er in Wien. Also das ist so wirklich so ein ganz skurril, wenn man da so ein Itinerar zusammenstellt. Ja, und dann zwischendurch waren sie noch zum Fasching in Venedig. Und das waren ja auch seine erfolgreichen Jahre. Später im Spanischen Erbfolgekrieg war er ja dann heillos unterlegen, musste ja nach Belgien da in Frankreich ins Exil gehen und so weiter. Aber damals in diesem Feldzug gegen die Osmanen war er ja erfolgreich. Da war er ja einer der großen Feldherren. Und das hat ihn ja sein Leben lang zu Selbstbewusstsein verholfen. Das ganze Schloss Schleißheim ist ja eine einzige Feier. Also ich bin der große Türkensieger.
Erstaunlich ist dennoch, wie dieses 1687 erbeutete Zelt des Großveziers, ja eigentlich doch Kulturgut des ideologischen Angstgegners und zumindest was die Ausstattung eines Feldlagers betrifft, ja auch ein Zeugnis der kulturellen Überlegenheit der orientalischen Prachtentfaltung und Handwerkskunst, schließlich zur Repräsentation des bayerischen Militärs und des bayerischen Staates benutzt wurde. Auch dies wird nun im Bayerischen Armeemuseum sogar mit bildlichen Darstellungen von einer Militärparade in Schwabing, einem Manöver bei Augsburg oder ja auf dem Uroktoberfest gezeigt. Und Dr. Ansgar Reis verrät auch, dass es noch ein weiteres, weit größeres Türkenzelt im Depot des Bayerischen Armeemuseums gibt.
Das Stück ist natürlich heute ein exzellentes Stück bayerischer Geschichte. Also man kann da die bayerische Geschichte seit der Eroberung kann man ein bisschen an diesem Zelt erzählen, wenn man möchte. Und da haben wir durch die Findigkeit eines Kollegen haben wir diese Grafik gefunden. Diese Grafik ist von 1701 und die zeigt das Zelt. Das hat hier noch so ein größeres Regenüberdach. Und zwar wurde das aufgestellt beim sogenannten Schwabinger Lager 1701. Da hat der Kurfürst Max Emanuel am Beginn des Spanischen Erbfolgekriegs eine große Heerschau abgehalten. Also auch um die anderen Mächte so zu beeindrucken ein bisschen. Also ist natürlich Teil der Politik. Wir demonstrieren unsere Kraft, wir machen eine Militärparade. Und am Abend hat seine zweite Frau, das war jetzt eine polnische Königstochter, die hat, so heißt es, zu seinen Ehren ein Feuerwerk gegeben. Und da wurden diese osmanischen Zelte aufgestellt. Da gibt es auch Berichte, da waren da ein englischer Gesandte und jemand aus Turin, die darüber schreiben. Also auch da haben wir wieder eine Beschreibung von unserem Zelt. In den großen Zelten wurde im einen gegessen und im anderen getanzt. Was im kleinen Zelt stattgefunden hat, wissen wir nicht. Was man jetzt an der Stelle erzählen kann, ist, die Darstellung ist wirklich wunderbar. Es gibt noch das zweite, das große Zelt, auch in unserem Bestand, und zwar ist es dieser riesige Baldachin mit dem rechteckigen Dach und diesen zwei Seitenwänden. Der ist erhalten, hier sind ein paar alte Fotos, ist aber jetzt im Depot kunstvoll verräumt und man kann das im Grunde gar nicht in die Hand nehmen, weil dann müsste man wissen, was man anschließend damit macht. Also das jetzt auspacken und einfach wieder einpacken, da würde wahrscheinlich so viel brechen und so viel kaputt gehen an den Stoffen, dass wir uns momentan gar nicht trauen, daran zu gehen. Aber wir haben hier noch einen großen sozusagen Schatz, wo man mal überlegen müsste, was man damit eigentlich machen kann. Im Grunde müsste man einen eigenen Pavillon dafür bauen. Und der ist tatsächlich, ich glaube, 7x11 Meter groß im Grundriss. Und die Seitenwände sind 4,5 Meter hoch. Also das hier ist jetzt, glaube ich, 2,40 Meter die Seitenwand. Also es ist doppelt so hoch. Und eben auch, wie man hier sehen kann, unglaublich reich bestickt, und aber halt natürlich in einem schlechteren Zustand. Also die Zelte tauchen dann in Zeughausinventaren auf, 1776 zum Beispiel sind sie sehr schön beschrieben. Da waren insgesamt, glaube ich, noch 6 Zelte erhalten. Heute sind es leider nur noch die beiden, die anderen sind dann im Laufe der Zeit verloren gegangen. Man hat sie benutzt. Hier sieht man wieder eine Grafik von 1838, wieder so ein Feldlager, also eine Art Parade der Armee oder Manöver, das ist so zwischendrin eher Parade wie Manöver. Hinten die Silhouette von Augsburg. Und hier ist die bayerische Armee zusammengetrommelt worden. Die sind aus ganz Bayern hier anmarschiert. Und man hat eben diese große Parade gemacht. Und der Prinz Karl von Bayern, der Kommandeur dieses Lagers war, Und der hat eben die Zelte aus München aus dem Zeughaus holen lassen. Und da sieht man wiederum wunderbar unser kleines Zelt. Und man sieht auch noch ein zweites großes Zelt. Das existiert heute nicht mehr. Was aber noch existiert, sind diese beiden Monde. Das sind die da vorne in der Ecke. Also das sind die Monde, die in Europa für das Zelt gemacht worden sind. Auch damit haben wir uns ein bisschen beschäftigt. Der Halbmond als Zeichen für die Osmanen wird vor allem in Europa verwendet. Also die mit ihren Gesichtern sind die natürlich sicherlich nicht ursprünglich osmanisch, sondern sind später bei diesen Festverwendungen, die die Zelte in Europa gefunden haben, sind die gefertigt worden, um die zu schmücken, die Zelte. Und wahrscheinlich sind diese Halbmonde auch verwendet worden 1810 bei der Hochzeit des Kronprinzen Ludwig, bei dem sogenannten Uroktoberfest auf der Theresienwiese.
Nachgemachte Halbmonde für die Hochzeit des bayerischen Kronprinzen. Orientalisches kam bereits im 18. Jahrhundert in Mode, nicht nur der Kaffee. Es gab türkische Kostümfeste. Mozart und Beethoven komponierten Märsche à la Turca. Und Mozart lässt seine deutsche Oper Entführung aus dem Serail im Morgenland spielen, mit einem humanistisch aufgeklärten Bassa und einem allerdings klischeehaft tölpelig rachsüchtigen Diener. Die Angst vor der fremden Kultur mit der fremden Religion wich erstaunlicherweise einer zur Schau getragenen Faszination für alles Orientalische, einem Kulturtransfer osmanischer Elemente in die europäische Kunst-, Musik- und Theatergeschichte. Neben dem Zelt des Großveziers ist im Bayerischen Armeemuseum auch ein reich mit Edelsteinen besetztes Szepter ausgestellt, das seinen Ursprung in einer osmanischen Schlagwaffe hat. Wie war es möglich, dass die Symbole, die Stilistik des früheren Angstgegners im Osten zu Prestigeobjekten der Westeuropäer wurden?
Man muss sich natürlich vorstellen, dass diese Konflikte, auch diese kriegerischen Auseinandersetzungen, sich über einen ganz langen Zeitraum erstrecken. Also die erste Belagerung von Wien war ja am Anfang des 16. Jahrhunderts schon gewesen. Man ist über Jahrhunderte hier nebeneinander und da gibt es Jahre, in denen Krieg geführt wird, aber es gibt natürlich auch viele Jahre des Friedens und des Austauschs. Und letztlich gibt es natürlich da einen ganz starken Handel, der hier auch stattfindet. Und da haben diese orientalischen Sachen, die haben natürlich diese Ausstrahlung von Reichtum, auch von Wohlleben, also diese Blumenfantasien, Gartenfantasien waren natürlich beeindruckend. Auch die Erzählungen über den Palast des Sultans und so weiter sind immer wieder faszinierend. Und ich glaube, die Herrscher, diese Monarchen, die haben sich eben dekoriert mit derartigen Herrschaftssymbolen, auch wenn die jetzt von woanders her kamen. Man konnte ja immer sagen, das ist die Trophäe, das habe ich im Krieg erbeutet. Also insofern war es dann auch politisch korrekt, wenn man so möchte, also in deren Sinne irgendwie. Man hat auch dann Dinge für Beutestücke ausgegeben, die man in Wirklichkeit in Istanbul gekauft hat. Also der sächsische Kurfürst hatte einen Gesandten in Istanbul, der war wirklich unheimlich beschäftigt, da Dinge einzukaufen für ihn. Also es gibt da einen ganz, ganz regen Kulturaustausch, der auch in die andere Richtung geht. Auch die Osmanen kaufen dann europäische Druckwerke zum Beispiel. Das fasziniert die, die holen sich solche Sachen nach Istanbul. Also auch in Istanbul müsste man eine Menge finden, die da, von Dingen, die aus Mitteleuropa stammen. Also ich glaube, es findet ein ganz reicher Austausch statt. Und aber es bleibt natürlich war es trotzdem der Feind der Christenheit. Natürlich waren die Moslems waren natürlich aus diesem Standpunkt natürlich Abgesandte irgendwie des Teufels oder sowas. Also das, man konnte die Rhetorik dann auch hochfahren, wenn dann wieder ein Krieg anstand, musste man ja Propaganda machen, dass man möglichst viel Verbündete kriegt und dann kommt diese kriegerische, martialische Rhetorik. Aber die ist eben nicht immer, sondern es gibt eben ganz viele Zeiten, wo man friedlich miteinander Handel treibt und vielleicht, wen man da ganz besonders natürlich in den Blick nehmen müsste, ist auch Venedig. Also Venedig ist da tatsächlich ein ganz großer Umschlagplatz für diese Dinge. Venedig, also Rhodos war venezianisch, also die hatten dieses im östlichen Mittelmeer, waren die durch ihren Handel unglaublich präsent. Gleichzeitig sind sie in Mitteleuropa, bezieht man alle Luxusgüter ja aus Oberitalien über Venedig, die Stoffe, auch Goldschmiedearbeiten, irgendwelche wertvollen Dolche und derartige Sachen. Also da überwiegt dann das Prestige dieser wertvollen und exotischen Dinge, glaube ich. Wir haben da drüben noch so ein Goldschmiedegerät, also so eine Art Instrument zum Zuschlagen im Ursprung, aber ist natürlich jetzt eine Zeremonialwaffe, also ist natürlich jetzt keine Keule mehr. Man hat es damals dann in Anlehnung als sozusagen türkisches Lehnwort, nennt man das Pusikan. Das ist so ein Gegenstand, das haben die Siebenbürger Fürsten, haben das als Herrschaftssymbol verwendet. Das kommt von den Osmanen her, als wie so eine Art Zepter in Europa verwendet man diesen Kommandostab oder diese Keule, wie man es nennen möchte, also diesen Pusikan, als Herrschaftszeichen. Im Polnischen Reich wird das auch verwendet. Von den polnischen Heerführern, den Hetmanen, die haben auch immer so einen Pusikan dabei. Hergestellt ist dieses Stück sicherlich in Siebenbürgen. Es ist alter bayerischer Besitz, wann es nach Bayern gekommen ist, wissen wir nicht. Aber solche Stücke wurden dann auch in ganz Europa unter den Fürsten als Geschenke hin und her gegeben. Dann hat man natürlich auch Legenden dazu erfunden, wo das angeblich herkommt, die man dann später auch nicht mehr überprüfen kann. Also diese Dinge gehören schon zu einer Luxuskultur der Fürsten und des Adels.
Als authentische Beutestücke aus den Kriegen mit dem Osmanischen Reich sind auch zwei Pauken aus Messing zu sehen.
Es gibt auch noch Pauken, die erbeutet worden sind. Die sind nach der Überlieferung tatsächlich 1683 vor Wien erbeutet worden. Die Europäer waren immer sehr beeindruckt von der sehr großen und sehr lauten osmanischen Feldmusik. Also diese türkische Feldmusik, die also wahnsinnig laut war und auch unheimlich, die hatten ganz viele Kapellen und Musik spielte da eine sehr große Rolle offensichtlich. Das hat die Europäer ungemein beeindruckt, hat ja auch die europäische Musik ja nachhaltig beeinflusst natürlich dann. Für diese Schellenbäume und all diese Dinge, die es dann da gibt. Und das lautes, tragendes Instrument ist natürlich die Pauke, die man sich auf einem Kamel befestigt vorstellen kann oder vielleicht auch auf einem Pferd, aber üblicherweise vielleicht auf einem Kamel. Da kann man natürlich richtig einen Ton, der stark ist, der relativ tief ist und trotzdem weit trägt, erzeugen mit so einer Pauke. Die Pauken sind eben erbeutet worden. Wir wissen das, weil sie 1774, also 90 Jahre später, mussten sie von einem bayerischen Kavallerieregiment an das Hauptzeughaus in München abgegeben werden. Und das war so ein Privileg, dass jemand Pauken verwenden darf im Militär und irgendwie sind die in Ungnade gefallen oder so. Sie mussten an das Zeughaus abgegeben werden. Und man hat aus diesem Anlass eben die Geschichte aufgeschrieben. Und man hat auch unten eine Inschrift angebracht, und dort steht eben, ist 1683 vor Wien erbeutet.
Das nun ausgestellte kleinere Wohn- und Schlafzelt des Großveziers Sari Suleiman Pascha, seit 1881 im Besitz des neu gegründeten Bayerischen Armeemuseums, wurde bereits früher aufwendig restauriert. So ganz unbeschadet haben die Stoffapplikationen und auch der Wollstoff der Außenhaut die über drei Jahrhunderte nicht überstanden.
Da sind wir dann schon bei der Museumsgeschichte. Das 1969 ist es aus München nach Ingolstadt umgezogen. Da hat man zu restaurieren angefangen und hat es in zwei Abschnitten gemacht. Das Zelt besteht aus zwei Teilen. Das eine ist die Zeltwand und das andere ist das Zeltdach. Das sind zwei jeweils in sich zusammengenähte Teile. Die Zeltwand ist ab 1973 ausgestellt worden. Vollständig mit dem Dach ist es erst ab 1987 ausgestellt worden. Also da hat man ja 15 Jahre lang dran restauriert. Und es gab sicher viele ältere Restaurierungen. Ich nehme jetzt zum Beispiel an, dass diese Stützen hier, die sind wahrscheinlich 1880 gemacht worden, als das Zelt erstmals ins Museum kam.
Und auf den Schautafeln vor dem Zelt des Großveziers wird auch mit alten Fotografien nachvollzogen, wie das Türkenzelt früher im Armeemuseum präsentiert wurde.
Wir haben das alte Armeemuseum in München, wo es ja zwei verschiedene Gebäude gab, diese alten Aufstellungen Auch das wollten wir nochmal zeigen, also sozusagen so eine Trophäeninstallation mit zwei so Wächterfiguren da vorne oder dann die Truhe da drin, also das ist diese Eroberung. Als drittes Stück ist ja auch noch dieser Teppich hier erhalten, der da aber gar nicht dazu passt, der ist ja offensichtlich zu groß für das Zelt, den hat man immer da drunter gelegt. Es ist eher als Trophäe und für uns heute ist es jetzt eher das kulturgeschichtliche Objekt.
Und in welchem Raum des neuen Schlosses steht nun eigentlich das private Wohn- und Schlafzelt des Großveziers? In einem privaten Rückzugsraum neben dem Schlafgemach des bayerischen Herzogs.
Und das finde ich jetzt auch persönlich natürlich sehr schön an diesem Stück, dass es zwar ganz klar kriegerischen Ursprungs ist, es hat eine Funktion, es ist eine Kriegsbeute, es ist im Kampf erobert. Gleichzeitig hat es natürlich einen unheimlich friedlichen Ausdruck. Es ist natürlich auch ein privates Ding, das macht es besonders schön. Es ist eine Kunstfertigkeit, es ist eben immer genutzt worden. Man war dann stolz, dass man das in seinem Besitz hatte. Und es steht heute in einem Raum, in dem Turm, der ehemals im 15. Jahrhundert der private Raum des bayerischen Herzogs war. Also es ist auch ein ganz besonderer Raum, in dem das Zelt jetzt heute zu sehen ist.
Sobald das Bayerische Armeemuseum wieder öffnet, kann das neu präsentierte Zelt des Großveziers bewundert und bestaunt werden. Und damit kann man auch eine Geschichte erfahren, wie man in Bayern die Trophäen des Kriegsgegners einer fremden Kultur zum eigenen Renommee genutzt hat. Das war's vom Kulturkanal. Sie können diesen und alle unsere Beiträge auch nachhören. Die Podcasts finden Sie unter kulturkanal-ingolstadt.de und auf Facebook. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis morgen um kurz nach 18:30 Uhr verabschiedet sich Isabella Kreim.